Heute ist sehr leer. Irgendwie, ja, aber im Verhältnis, so ausgewogen und links und die Mitte, ja. Unsere älteren Leute sind nicht mehr alle so fit jeden Sonntagmorgen, ne? Aber schön, dass ihr da seid. Und irgendwann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Mitte wieder auffüllen, ne? Von rechts oder links. Aber mein Vater ist heute in Neustadt, also der schwächelt nicht, sondern der ist auch im Dienst, wie man so sagt. Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein heute Morgen und habe ganz viel auf dem Herzen, gucke auf die Uhr und fange jetzt an. So. Also, Jürgen hat ja gerade über das Thema ansteckendes Christsein die Themenreihe auf dem Herzen, ne? Und letztes Mal habt ihr, glaube ich, von dem Paulus gehört, wie er in seiner intellektuellen Art da auf dem Areopag in Athen die Menschen erreicht hat. Ich hatte Kindergottesdienst, aber ich weiß davon und ich habe gedacht, das ist eigentlich immer wichtig, so ansteckendes Christsein, das wünsche ich mir. Wir sind hier ja im Herzschlag-Team, wie wir uns so nennen, immer an der Front hier sozusagen, dienstags und donnerstags, ne? Hier meine Leute. Da hätten wir ja alle Möglichkeiten, so ganz ansteckend Christ zu sein und zu hoffen, dass wir unsere Gäste und Migranten, die hier die Fahrräder holen, dass wir die so richtig anstecken mit dem Christsein. Und eben, Leute, als wir dieses Lied gesungen haben, weiß nicht, wie es euch dabei geht, und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Da habe ich gedacht, das hört sich immer so militant an. Wer kann uns widerstehen? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist kein militärischer Aufruf, wo wir alle in Reihe und Glied, steht uns Gott zur Seite, so nicht, ist das nicht gemeint. Sondern das ist für mich so gemeint, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, das ist, meine ich, so gemeint, dass es eine, sag jetzt mal, Armee der Liebe Gottes ist. In Liebe zur Seite, Gott steht uns zur Seite und in seiner Liebe kann uns keiner widerstehen. Nur wenn wir von Gottes Liebe erfüllt sind, dann sind wir unwiderstehlich. Das ging mir so eben total durch und ich werde jetzt immer daran denken, weil jedes Mal, wenn wir das singen, denke ich, ach, das ist so militärisch. Aber nein, ich will jetzt einfach denken, wenn wir das singen, es geht davon, in Gottes Liebe zu gehen und Schritte zu tun, auf Menschen zu und in der Hoffnung, dass sie Gottes Liebe durch uns sehen. Die Möglichkeit hat ja jeder von uns, auch die ihr im Alltag, in euren Häusern, in eurer Nachbarschaft und so seid. Aber das ist eigentlich nicht mein Thema, ansteckendes Christsein, sondern ich habe halt, komme ich gleich drauf, aber ich möchte euch mal erzählen, wie das denn so ist, wenn man sich so vornimmt, so ansteckend zu sein, von Gottes Liebe erfüllt. Und dann ist die Situation da, man möchte mit jemandem reden und dann fällt einem nicht das passende Wort ein. Wie sage ich das denn jetzt von Jesus? Wie erzähle ich das denn? Jetzt, wo es drauf ankommt, fällt es mir nicht ein, wie ich das jetzt sagen soll. Oder ich komme an und denke, oh, heute geht es mir gar nicht gut. Also ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, wie es uns so geht, wenn wir uns dienstags treffen im Herzschlag-Team und austauschen, wie es uns geht. Ne? Und dann fehlt uns oft das Selbstbewusstsein. Wir fühlen uns eher minderwertig und denken, ja, bin mit mir und meinem Körper sowieso nicht zufrieden, gerade zu viele Funde drauf, müsste sich eigentlich ändern. Oder jemand von uns wird auf dem linken Fuß erwischt. Und das, was jemand uns sagt, das bringt das fast zum Überlaufen. Ich habe sowieso schon nicht gut geschlafen und jetzt muss der das auch noch sagen. Wie schrecklich ist das denn? Und diese Worte verletzen mich und ich verletze wieder und plötzlich ist Unfrieden da. Und dann ist nicht die Liebe Gottes da, sondern ist plötzlich Unfrieden in der Umgebung. Und sowas erleben wir bei uns. Auch in unserem Mittagstisch. Plötzlich ärgern wir uns über die Kaffeemaschine oder über das Essen oder über den Nachbarn, der uns so komische Worte sagt. Und dann soll das ansteckendes Christsein sein? Und dann denken wir, ach, schon wieder versagt. und fühlen uns schlecht, abgelehnt, ungeliebt und denken gar nicht daran, irgendwie noch über unseren Glauben zu sprechen. Das nimmt uns jetzt ja sowieso keiner mehr ab. Was haben wir schon zu geben? Wer sind wir eigentlich? Was bringt uns eigentlich der Glaube an Jesus? Und der Teufelskreis beginnt. Unsere Gedanken drehen sich um uns selber und um das, was uns angetan wurde. Weil wir vielleicht was gehört haben, was jemand über uns gesagt hat. Oder wir stellen unser eigenes Versagen fest und spüren einfach nur uns innerlich leer. Und damit hat der Widersacher Gottes es geschafft. Wir leben in dem Brummkreisel-Syndrom, sag ich mal. Eine Krankheit, die es so lange schon gibt, wie es Menschen gibt. So ist das bei mir auch manchmal. Und dann denke ich drüber nach und denke, wo kommt das eigentlich her? Sind die Wurzeln, dass ich mich ungeliebt fühle und abgelehnt? Und dass ich, dann habe ich so gemerkt, wir schwanken oft so zwischen diesem selbstmitleidigen Denken und dem stolzen Denken. So dieses Gefühl, das darf man mit mir nicht machen, so nicht. Oder, oh nein, schon wieder verletzt und schon wieder, ich tue mir das nicht mehr an. Ja, und wie können wir so ein ansteckendes Christsein leben, wenn wir immer zwischen diesen beiden Polen vielleicht hin und her wanken und mit uns selber so viel zu tun haben? Wie kommen wir aus diesem Brummkreisel-Syndrom heraus? Das waren so meine Gedanken aus der Praxis, die ich jede Woche hier erlebe. Eben mit unseren Mitarbeitern, mit den Gästen vom Mittagstisch. So ist das oft hier. Und dann habe ich über das Predigtthema nachgedacht. Ja, was soll ich denn heute hier sagen? Ich habe darüber gebetet. Ja, und ich habe ja nicht so eine Themenreihe wie Jürgen. Und ich sage, Herr, ich bin so angewiesen, dass du mir sagst, was jetzt heute dran ist. Wie können wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir trotz der Rückschläge, die wir erleben, ein ansteckendes Christsein leben in unserem Alltag? Und dann habe ich den ERF gehört, wie ich das immer tue, morgens. Und da sagte jemand folgenden Satz. Es bedeutet mir sehr viel, ein Teil einer Kirchengemeinde zu sein. Wo sonst kann man mit seinen Anliegen zusammen mit anderen dafür beten? Habe ich gedacht. Ja, wo könnte ich das sonst noch als hier in der Gemeinde? Wenn ich jetzt in einem Verein wäre, da würde, glaube ich, nicht sonst die Idee sein, dass wir zusammen beten über das, was mich gerade tief berührt oder beschäftigt oder wo ich Hilfe brauche. Das ist echt eine super Sache, dass es Gemeinde gibt, habe ich gedacht. Und ich darf dazugehören. Und da war mir dieses Thema Beten, war mir plötzlich sehr präsent. Ja, diese Aussage, die ich da euch gesagt habe, die hat mich, wie gesagt, sehr angerührt. Und es ist wirklich etwas ganz Besonderes, zusammen mit anderen Christen den Himmel zu bestürmen. Das gibt es wirklich in keinem anderen Verein. Das unterscheidet uns von anderen. Und wir haben einen Vater im Himmel, der rund um die Uhr auf Empfang ist. Wir haben heute Morgen schon mit ihm gesprochen. Wir haben hier die Lieder gesungen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich diese Verbindung nicht nach oben hätte. Ja, wenn wir uns so dienstags morgens in unserem Team treffen und dann zusammensitzen und miteinander Gottes Wort lesen oder persönliche Anliegen teilen, dann empfinde ich es als großen Schatz, dass wir unser Herz bei Gott ausschütten können, in ihn um Hilfe bitten dürfen. Egal, wie es uns geht, er hört uns. Und das gemeinsame Gebet richtet uns wieder auf Jesus. Wir haben es gesungen, er ist der Mittelpunkt, er will der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Auch das Gebet am Donnerstagmorgen zusammen mit meinen Geschwistern hier, das inspiriert mich immer wieder, auf Gott zu hören. Und es macht mir Mut und gibt mir Hoffnung und Gedanken, dass sich die Anliegen, die wir miteinander teilen, die werden so richtig auf den Weg gebracht. Claudia hat vorhin gesagt, Gebet ist, wir begeben uns auf einen Weg. Da dachte ich, ja, das passt hier, das muss ich hier jetzt nochmal erwähnen, das ist gut. Also wir gehen miteinander einen Weg. Wenn wir ein Anliegen haben, und ein persönliches oder für jemand anders, dann wenn wir zusammen beten, machen wir uns auf den Weg. Und ich glaube fest daran, dass Beten Menschen verändert. Habt ihr schon mal erlebt in eurem Alltag, was bedeutet euch das Gebet? Kennt ihr das? Ihr habt Gott um Hilfe gebeten und dann kommt manchmal der Gedanke, was kann da schon ausrichten? Ich spüre ja gar nichts, kommt keine Antwort. Was ist es, wenn ihr schon lange für etwas betet und so sehr erhofft und darauf wartet und es erfüllt sich einfach nicht? Wie sieht es denn aus in uns, wenn wir uns etwas wünschen, dass etwas passiert und dass irgendwie auch wieder was so in die gewohnten Bahnen kommt, die wir vielleicht kennen, das, was normal für uns ist? Und wenn was aus der Bahn, wir fühlen uns manchmal aus der Bahn geworfen durch ein Ereignis und dann beten wir, Herr, bring uns wieder in diese gewohnten Bahnen, wir sind ängstlich, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und das Schlimmste ist, wenn unser Rufen ins Leere zu gehen scheint. Wenn wir in der Nacht nicht schlafen können, kenne ich auch, und dann zu Gott schreien und sagen, Herr, ich will schlafen, ich will einfach nur schlafen. Und dann gibt es manchmal so, Mensch, rede doch mit mir. Manchmal in der Bibel gibst du die Stelle, wenn wir nachts nicht schlafen können, dann sollen wir auf Gott hören, dann, wie bei Samuel, dann sollen wir sagen, Herr, hier bin ich, rede zu mir. Ne, dein Knecht hört. Das kann auch mal sein, dass wir dann plötzlich einen neuen Weg entdecken, die Nächte auch im Gebet zu verbringen. Habe ich auch schon gehabt. Aber das heutige Bibelwort, das ich mit euch angucken möchte, das steht im Lukas-Evangelium. Und das geht eigentlich diesen ganzen Fragen nach. Lesen wir mal Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Das ist ein langer Text. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben, ich sage euch. Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er es doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wer hat die Bibelstelle schon mal gelesen? Kennt ihr die? Also das ist so eine Kernstelle, ne? So unverschämtes Beten und dranbleiben und so. Und ich will euch mal heute über ein Missverständnis aufklären, was man bei diesem Text auch haben könnte. War für mich ganz neue Gedanken, aber ich will euch da mal mit hineinnehmen. Das Missverständnis könnte lauten, wenn ich nur lange genug bete, dann muss doch irgendetwas mal eintreffen, worum ich gebeten habe. Also, wenn ich nur lange genug am Gebet anhalte, dann muss ich doch jetzt ganz gesund werden. Oder wenn ich nur lange genug für den richtigen Partner bete, dann wird doch so jemand kommen, der zu mir passt. Oder das Licht am Ende des Tunnels sehen zu können, spüren zu dürfen, das ist doch eigentlich, was ich mir nur wünsche, dass es immer heller und klarer wird. Aber wenn dann doch alles so bleibt, wie es ist? Ich habe doch so lange gebetet, sagt jemand, dessen Frau vor einem Jahr aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist. Ich habe so sehr gehofft und gewünscht, dass sie wieder zurückkommt und alles gut wird. Jetzt habe ich den Glauben aufgegeben, dass meine Gebete zu irgendwas gut gewesen sein sollten. Also unverständlich, allzu verständlich ist das natürlich, diese Unzufriedenheit, wenn Gott nicht das tut, was wir von ihm uns erbitten. Wenn man sich so sehr eine Änderung der momentanen Lage wünscht, aber alles beim Alten bleibt, wenn sich nichts bewegt, wenn nichts neuer Schwung kommt ins Leben, was ich mir so sehr wünsche, dann ist unsere Enttäuschung oft sehr groß. Und der eine sagt dann vielleicht, ich habe doch gleich gewusst, dass das Beten nur ein frommes Gerede ist. Und der andere sagt, ich halte daran fest und ich harre. Und dann gibt es die Menschen, die zergrübeln sich und suchen nach Ursachen bei sich selbst. Warum löst sich diese Sache nicht auf? Habe ich was falsch gemacht? Will Gott mir nicht helfen, weil da immer noch diese Sache im Raum steht, die ich eigentlich bereinigen sollte? Und wenn jemand dann doch vergeblich gehofft hat und dann doch nicht gesund geworden ist, dann ist die Ratlosigkeit groß. Und Gott scheint dabei immer in Erklärungsnot zu sein. Manchmal sagen wir sogar, warum lässt Gott das zu? Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch diese Sachen kennen wir, das treibt es auf die Spitze. Und ich sage euch, diese Enttäuschung wird wohl immer bleiben, wenn man das Gebet und seine Bitten, wie bei kleinen Kindern, als Wunscherfüllung versteht. So Gott als Automat, Gebet rein, Erhörung raus. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, aber dieser Bibelabschnitt, den wir heute gelesen haben, der ist doch genau das eigentlich. Der hält doch genau diese Vorstellung aufrecht, dass beharrliches Bitten und anhaltendes Drängen doch irgendwie zum Ziel kommen muss. So wie bei dem einen, von dem wir gelesen haben, der an die Tür klopft und dringend drei Brote braucht, weil er selbst Besuch bekommen hat und seinen Gast unbedingt was anbieten möchte. Und ihm ist es auch egal, wenn durch sein Hämmern die Kinder aufwachen, die vielleicht gerade eben erst eingeschlafen sind. Und wenn auch noch der Hund anfangen würde zu bellen und die ganze Nachbarschaft aufschrecken. Es stimmt wirklich, dieser Abschnitt möchte alle Erwartungen an Gott aufrechterhalten. Aber und wie heißt es, das setzt dem Ganzen die Krönung auf in Vers 8. Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm was gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Es ist richtig, dass Gott das Gebet der Bittenden erhört und dass das Beten wirklich etwas ändert. Aber fragen wir uns auch, was eigentlich unser Bedarf ist? Was ändert denn eigentlich sich durch unser Beten? Es ist nicht immer unbedingt die Sache, für die wir beten, die sich ändert, sondern oft unsere Einstellung dazu, die das Gebet verändert. Das Beten will mich verändern. Das Reden mit Gott verändert mich, meine Einstellung, mein Denken, meine Blickrichtung. Der Lukas sagt das am Ende des Abschnittes so: Kein aufrichtiger Vater würde seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange geben oder einen Skorpion für ein Ei. Wenn ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist eigentlich der eigentliche Ertrag des Betens, die Gabe von Gottes Geist. Um die geht es unserem Vater im Himmel. Dieses beharrliche Beten, genau, also es geht um unser beharrliches Beten, aber letztlich ist die Erfüllung, die Gott bei uns möchte, dass wir auf ihn hören, ist die Gabe des Geistes, seines Geistes, Gottes Geistes. Dieser Geist ist seine beste Gabe, die er uns zur Verfügung stellt. Nur sein Geist kann bewirken, dass wir eine neue Sichtweise bekommen und alles umfassender sehen können. Er hilft uns, dass wenn wir zum Beispiel immer nur in die eine Blickrichtung schielen und immer nur an das denken, was wir unbedingt brauchen, dann hilft uns sein Geist, uns von dieser Verkrampfung zu lösen und gibt uns wahrscheinlich Gelassenheit und Frieden über eine Situation. Gott weiß, wie schnell große Träume zerplatzen können. Wie leicht Wichtiges, das wir uns so fest vorgenommen haben, zerbrechen kann. Und wie rasch uns das, was wir meinen, was wir sicher in den Händen halten, das zerrinnt manchmal. Und darum kann er uns nicht immer alles gleich geben, was wir sagen, was wir brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Und das Wichtigste, was wir brauchen, ist sein Geist. Denn es ist sein Anliegen, dass wir nicht in so eine Krise fallen und dann immer denken, oh Gott, wo bist du und immer nur rumjammern, sondern dass wir echt seinen Geist bekommen, um zu sehen, was er mit uns vorhat. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie enttäuscht ich war, als ich von den Ärzten da bei meiner Hüft-OP erfuhr, dass da der Oberschenkelknochen da abgesprungen ist. Ich war völlig verzweifelt und natürlich habe ich Gott gesagt, Mensch, du kannst das doch machen, du kannst schnell, dass das da wieder fest wird. Das kann er, das weiß ich. Aber das war ein Gebet, wo ich nur darauf fixiert war, auf diesen Oberschenkel und auf diesen Knochenstück, was da rumschwirrt und wo ich dann 3 Wochen liegen sollte. Und ich war wie gegen so eine Mauer gefahren, so gefühlt. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, mal zu fragen. Du hast gesagt, es soll mir alles zum Besten dienen. Das kann ich jetzt zwar noch nicht sehen, aber ja. Und was habe ich gemacht? Am nächsten Tag habe ich den Arzt gefragt. Ich war irgendwie auch irgendwie mutig. Ich habe gesagt, was sollen denn diese 3 Wochen bewirken? Einen Oberarzt zu hinterfragen, der angeordnet hat, 3 Wochen stille zu sein, war mutig, fand ich. So. Und ich glaube, dass Gottes Geist mir diesen Mut gegeben hat. Ich glaube, dass dadurch, dass ich auf ihn geschaut habe und offen war, was kann man in so einer Situation machen? Ich wusste nicht, ob Gott das da jetzt gemacht hat. Also musste ich irgendwie offen sein, auch in meinem Verstand, und habe einfach ihm diese Frage gestellt. Und ich glaube, das ist das, was sein Geist möchte. Er möchte uns davor bewahren, dass wir so enttäuscht zurückweichen und sagen, oh, wo Gott, wo bist du jetzt? Er möchte, dass wir uns öffnen. Er möchte, dass wir seinen Geist einladen und sagen, Gott, gib mir jetzt deinen Geist, zu erkennen, was jetzt dran ist. Und das wird in diesen Versen nochmal deutlich, die ich auch in diesem Zusammenhang mal ganz anders gesehen habe. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Diese 3 Punkte gucken wir uns jetzt nochmal an. Also, bittet, so wird euch gegeben, der 1. Punkt. Da ist jetzt nicht unbedingt die Bitte, diese vordringliche Bitte um unsere Gesundheit vielleicht, sondern vielleicht geht es darum, dass er uns Mut schenkt. Also bei mir war es der Mut, fand ich, den Gott mir gegeben hat, als ich ihn gebeten habe, mir zu helfen. Neue Schritte vielleicht zu gehen. Oder die Zuversicht oder die Hoffnung, dass ich nicht aufgebe, dass ich zum Beispiel weiter trainiere, so bei mir jetzt in meinem Fall. Ja, also der Oberarzt, um es zu Ende zu bringen, der hat dann ja gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich gucke nochmal das Röntgenbild an. Kam dann wieder und meinte, ja, das Stück sitzt eigentlich ganz gut, spricht eigentlich nichts dafür, dass sie ihr Training weitermachen. Na gut, habe ich dann echt dankbar aus Gottes Hand genommen. Nichts dagegen, ja, nichts dafür. Nichts dagegen, dass sie ihr Training weitermachen, genau, danke. Okay, das war falsch gedacht. Und ja, also in so einer Situation, wenn wir bitten, mal Gott um seinen Geist zu bitten, und ihr wisst ja, wenn wir um seinen Geist bitten, dann ist es immer auch der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das sind die Eigenschaften von Gottes Geist. Und die brauchen wir in solchen Situationen. Eine Besonnenheit, wir brauchen Liebe, uns auch geliebt wissen, und auch Kraft. Und das sind seine Zusagen, die er durch seinen Geist macht. Und ja, und suchet, so werdet ihr finden. Vielleicht muss man mal woanders suchen, als man schon immer gesucht hat. Nicht mehr auf die gewohnte Weise, nicht mehr auf eine Person fixiert, immer nur an die denken, sondern mal eine liebgewonnene Gewohnheit ablegen, andere Wege suchen, mal gucken unter einem geänderten Vorzeichen, neue Wege entdecken. Ich habe versucht, mit meinem Mann heute über die geänderten Vorzeichen beim Frühstück zu sprechen. Das ist ja gibt es ja beim Rechnen, und dann gibt es ja dieses Plus oder Minus vor der Klammer, und dann ändert sich ja diese Aufgabe. Er meinte, lass die Rechnen, das Rechnen heute da. Aber wenn ich sage, geändertes Vorzeichen, dann meine ich, dass wir nicht so in unseren Schema denken. Weil ich glaube, Gottes Wege sind oft höher als unsere Wege. Und er will uns den Weg zeigen, er will uns mit seinen Augen leiten. Und das ist nicht unbedingt immer unser Bedürfnis, was wir jetzt gerade haben, nach Schlaf, nach dem Ehepartner, nach Gesundheit, nach Arbeitsstelle. Klar sieht er das alles, aber wir machen uns durch unser Beten auf einen Weg. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vielleicht geht eine andere Tür auf, ne, bei dir. Deine eine Arbeit hat jetzt nicht geklappt, aber jetzt bist du offen und vielleicht geht eine andere Tür auf. Trotzdem klopft bei Gott an und sagt, ich brauche eine Arbeit, ich möchte eine Lehre machen, ne? Und guck mal, bei Fatmir, bei der Tochter hat es so gut geklappt, ne? Da haben wir auch dafür gebetet, und die hat jetzt eine Arbeit, und da freuen wir uns, dass sie eine Ausbildung machen kann. Und ich glaube, dass es auch manchmal darum geht, liebgewonnene Gewohnheiten mal unter dem Prüfstand von Gottes Blick und seines Geistes zu stellen. Manchmal muss sich auch was ändern in unserem Leben. Vielleicht braucht es mal bessere Ernährung, mehr Schlaf, vielleicht Sport. Ja, also auch die natürlichen Dinge, das sind auch Wege, die Gott uns manchmal aufzeigt, die die normalen Wege sind, die wir gehen können und wo wir dadurch heil werden. Also die Bitte um den Heiligen Geist und damit die Bitte um das Wahrnehmen von neuen und anderen Möglichkeiten, das ist die eigentliche Mitte des Gebets. Ich sagte schon, das ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Den brauchen wir in unserem Alltag. Und dieser Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Wie oft haben wir so verwirrende, schwierige Situationen auch im Miteinander. Und dann gilt es, um seinen Geist zu bitten, dass er uns diese Situation vielleicht mal aus einer anderen Perspektive zeigt, dass wir ganz anders denken können. Das können wir übrigens auch erleben, wenn wir für andere Menschen beten. Jetzt haben wir ja unseren missionarischen September vor uns. Und ich hoffe, dass ihr alle so auch in der Lage seid, von unserem Brummkreisel denken, wie es uns geht, mal auf die zu gucken, die Gott vielleicht hier haben will. Die er haben will bei den Lego-Bautagen oder bei diesem Konzert oder auch bei den Veranstaltungen hier im Gottesdienst oder wo auch immer, in unseren Hauskreisen. Wenn wir für andere Menschen beten, auch da treibt mich zum Beispiel oft die Sorge um meine Kinder um. Wenn ich morgens bete, Herr, wie soll ich denn jetzt heute für meine Kinder beten? Klar, ich bete grundsätzlich, Herr, mach aus ihnen Männer und Frauen nach deinem Herzen. Damit kann ich nichts falsch machen, ne? Aber manchmal, kennt ihr das, dann hat man so ein Empfinden, ein ganz besonderes Empfinden, ganz konkret für eine Sache beten zu müssen. Und dann ist es Gottes Geist, der uns daran erinnert, wie wir beten können, ganz konkret für eine Sache. Zum Beispiel, wenn wir donnerstags morgens hier beten für die Anliegen der Gemeinde, wir beten auch für einzelne Mitarbeiter oder wenn ihr Anliegen habt, ihr könnt die uns auch sagen, wir beten dafür. Und ich möchte das an dem Beispiel, was Gebet auch, was Gottes Geist bewirken kann, euch vorlesen. Ich habe mein Handy extra mitgebracht, da brauche ich meine Brille. Wir beten natürlich auch immer für die Deborah, ne? Ihr kennt ja, wisst ja mittlerweile unsere Missionarin da in Mexiko. Und den einen Donnerstagmorgen haben wir für ihn gebetet, für die beiden gebetet. Sind jetzt ja verheiratet und suchen einen Weg, offene Türen, wo Gott sie in Mexico City haben will, wo sie leben sollen. Und dann habe ich ihr Folgendes geschrieben. Hallo Deborah, als wir für euch gebetet haben am Donnerstagmorgen, war ein Eindruck für euch. Jetzt ist die Zeit, das Gebiet, in dem ihr leben werdet, geistlich freizuschaufeln, das Umfeld reinigen. Das alles tut bitte in Gelassenheit. Gott hat die Werke vorbereitet, die ihr tun sollt. Der Herr wird durch sein Wort bestätigen, wird euch durch sein Wort bestätigen, durch Zeichen und Wunder. Habe ich geschrieben, ihr könnt ja prüfen, was und ob was dran ist für euch. Gesegnete Zeit, bis bald. Liebe Grüße von eurer Gemeinde. Dann schrieb sie, vielen Dank, Gudrun, für eure Gebete und fürs Eindrücke teilen. Es ist sehr passend. Gerade gestern Abend haben wir zusammen gebetet, da es weitere Neuigkeiten von dem Ort gab, den wir die letzten Monate in den Augen hatten. Es sieht so aus, als Gott langsam die Türen öffnet. Aber gleichzeitig sind wir auch recht unsicher, da uns so viele davon abraten, dorthin zu ziehen, da es mit einer der berüchtigsten Stadtviertel ist. Gerade wenige Stunden vor deiner Nachricht hatten wir gebetet und Gott gebeten, sehr klar zu leiten, da es wirklich nicht ohne ist. Und dann kommt diese Ermutigung aus Deutschland. Besonders die Gelassenheit hat uns viel Ruhe gegeben. Ganz, ganz liebe Grüße zurück an unsere Gemeinde. Wir freuen uns auf die Zeit mit euch im November. Dann kommen sie ja, ne? Aber ist das nicht schön? Über so WhatsApp und so gibt man Eindrücke weiter und in dem Augenblick haben die gebetet. Und ich habe es erst eine Woche später weitergegeben, aber scheinbar war es genau richtig. Ich habe gedacht, oh, du wolltest das doch schon schreiben. Und dann hat mich wahrscheinlich Gottes Geist erinnert, so wie es im Alltag ist. Und dann habe ich es geschickt und dann war das genau den Tag, nachdem sie gebetet hatten dafür. Also auch da, dieses Zeitmanagement Gottes ist anders als unser Zeitmanagement. Wir können echt gelassen bleiben. Wir können echt Gott alles anvertrauen und brauchen uns keinen Stress zu machen. Er hat alles im Griff, auch mit unserem Leben und dem Leben der Menschen, die wir lieben. Ja. Könnte darin für euch auch eine Chance liegen, wenn euch Leute mal Probleme anvertrauen oder sagen, oh, da komme ich gar nicht mit klar. Habt ihr schon mal versucht zu sagen, wollen wir darüber mal beten? Magst du damit zu Gott kommen, mit mir zusammen? Das ist eine Riesenchance, den haben wir als Christen. Auch mit Menschen, die vielleicht mit Gott gar nicht so viel zu tun haben, können wir das tun. Ich habe es neulich beim Mittagstisch erlebt. Annette, du weißt vielleicht noch, du hast plötzlich gesagt, was habt ihr denn hier für Lagerfeuergeschichten? Und ich komme drauf zu, Lagerfeuergeschichten. Ich sage, was habt ihr hier für Geschichten? Und das waren so Gäste von unserem Mittagstisch und die waren so am Erzählen von ihren Träumen und von Ängsten der Nacht und von allem, was sie so quält. Und erzählten da wirklich Geschichten, die dachte ich, was in dem Alter, solche Geschichten? Oft ist ja im Alter, dass die Vergangenheit nochmal so ganz hochkommt. Und ich spürte so richtig, dass da auch echte Nöte hintersteckten, ne? Und ich habe dann so ein bisschen erzählt, dass es auch Dinge gibt, die man vielleicht in seinem Leben, wo man mal mit dem Teufel im Bunde war und wo der Widersacher Gottes ein Anrecht im Leben von Menschen hat. Ich habe so ein Beispiel erzählt von jungen Leuten, die mal zu uns kamen und wo wir für sie beten durften. Und weil sie sich mit okkulten Dingen wie Tischrücken und so beschäftigt hatten, sie konnten nicht mehr schlafen und hatten Ängste und Depressionen. Und als wir mit ihnen gebetet hatten, da war das besser geworden. Und das habe ich diesem Menschen da so im Bistro erzählt, was wir so mit Gott erlebt haben. Ne? Gerti, du lachst, weißt es noch, ne? Genau, du hast da auch gesessen. Und dann, und auf einmal habe ich gesagt, Mensch, im Krieg haben sie doch auch immer früher Gott angerufen, wenn es brenzlig wurde. Bete doch mal, sag doch mal, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Versuch's doch mal, habe ich zu dem einen gesagt. Und ich habe es nicht in dem Augenblick mit ihm zusammengetan, aber ich habe zumindest in dem Augenblick, war das wahrscheinlich so Inspiration und habe ich es einfach so gesagt. Und was er damit macht, ist ja jetzt nicht meine Sache. Ne? Aber so, das ist irgendwie der Zeitpunkt zu finden für Dinge, für unser Leben und für den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Und ich glaube, das ist ansteckend, wenn wir nah mit einem Ohr bei Gott sind, gelassen sind und den Weg, den wir mit dem Gebet beginnen, mit ihm gehen und offen sind für seine Wege, für sein Reden, auch in unseren kleinen Alltagsproblemen. Und das wünsche ich mir für uns, wünsche ich mir für uns alle. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die will ich noch am Rande erwähnen. Natürlich kann es sein, dass sein Geist uns manchmal auch darauf hinweist, was es verhindert, dass wir oft nicht wissen, da so eine Mauer ist. Es können eben Sachen sein aus unserer Vergangenheit, die uns noch binden. Es können aber auch unvergebene Schuld sein, wo wir noch nicht hingegangen sind und gesagt haben, wo uns ein Bruder verletzt hat, wo wir wissen, da hat jemand über mich geredet vielleicht und ich muss ihm das vergeben, sonst ist da keine gereinigte Beziehung. Das möchte ich auch noch erwähnen. Das kann auch ein Gebet verhindern, weil wir empfinden, Gott hört nicht. Er hört auch trotzdem, aber wir fühlen uns bedrückt. Also müssen wir unsere Schuld und unsere Unvergebenheit loslassen und weg ans Kreuz bringen. Und dann sind wir wieder mit offenem Ohr für Gott offen. Es ist nicht sein Problem, es ist unser Problem, wenn wir nicht vergeben. Er möchte, dass wir in gereinigten Beziehungen leben. Und das wünsche ich mir so sehr auch in unserer Gemeinde, dass wir dann diese Liebe und Wertschätzung miteinander haben. Und das wird ansteckend sein, ganz bestimmt, weil wir selber aus dieser Verbindung zu Gott, zu seinem Geist leben und aus der Vergebung leben, die Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Ja, ich möchte jetzt beten noch, einfach das so nochmal Gott anbefehlen und dann übergebe ich weiter.